Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Bob Blume
und Katja Saalfrank. Hi.
Hallo, mein Lieber. Wie geht's dir? Es ist winterig, herbstlich, neblig, trüb.
Ja, es war ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ich auch so ein wetterfühliger Mensch bin und du auch. Jetzt gerade strahlt hier die Sonne rein. Das gibt mir so ein ganz kleines bisschen gutes Gefühl, aber es war heute schon irgendwie ein insgesamt merkwürdiger Tag. Ich war auch so müde, dann wollte ich mich hinlegen und habe dann irgendwie gemerkt, es klappt aber nicht so richtig. Das finde ich dann auch immer so ein bisschen anstrengend. Genau.
Naja, ja, also ich muss auch sagen, diese Dunkelheit irgendwie, also morgens irgendwie aufzustehen und es ist dunkel und dann die Tage, dass die so kurz sind und ich habe sowieso immer schon das Gefühl, dass ich mehr vom Tag haben will und irgendwie fühle ich mich da gerade so ein bisschen beschnitten zeitlich und die Dunkelheit ist tatsächlich etwas, was ich auch irgendwie schwierig finde. Also hier scheint keine Sonne rein, obwohl wir die gleiche Uhrzeit haben, wir sind in keiner anderen Zeitzone und es ist einfach richtig, richtig fett bewölkt und richtig dunkel. Aber ich denke immer so gewöhnlich dran, das wird jetzt bis März so gehen.
Ja, wenn wir über Zeitzonen und über Sonne sprechen, ich war ja vor kurzem noch in einer anderen Zeitzone. Wir waren ja zusammen in Portugal im Familienurlaub, meine Frau, meine Tochter und ich, und sind tatsächlich noch im Meer schwimmen gewesen mit Sonnenschein in einer Bucht, wo ich glaube, sage und schreibe 10 Leute insgesamt nur waren. Das war wirklich toll. Manchmal schaffe ich aber nicht, ich weiß nicht, ob du dieses Gedicht kennst. Ich glaube, es ist von Johann Wolfgang von Goethe. Ich finde das ganz schön und es ist auch sehr kurz. Ich sag's dir mal ganz kurz. Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen so viel Licht ums Herz zu tragen, dass wenn der Sommer längst vergeht, das Leuchten immer noch besteht. Und das ist natürlich etwas, was ich oftmals versuche, aber manchmal klappt es nicht so ganz, gerade wenn man in diese etwas dichte Wolkendecke dann wieder zurückkehrt.
Ja, auch das hast du total schön gesagt, sozusagen an der Stelle, an der richtigen, weil das hatte ich nämlich auch gerade so das Gefühl, dass ich fast so ein bisschen was von diesem Portugal, also du hast es jetzt nicht so intensiv beschrieben, aber es ist irgendwie Sonne und eine Bucht und Meer und Wärme irgendwie und Helligkeit so eingestrahlt so bei mir. Und ich muss dann immer an dieses Kinderbuch denken von Frederik der Mäuserich. Ich weiß nicht, ob du das kennst,
ja,
der
kenn
im Sommer auf den Steinen sitzt, während alle anderen fleißig für den Winter sammeln und er immer gefragt wird, was machst du da eigentlich? Und er sagt, ich sammle Sonnenstrahlen. Und dann setzt er sich eben hin im Winter, wenn sie alle in der Höhle sitzen und es ist dunkel ist und er erzählt dann von den Farben der Blumen und von der Wärme der Sonne. Und das finde ich ist so sinnbildlich, ja symbolisch ähnlich wie das Gedicht, was du gerade zitiert hast.
Voll, ja.
Und ich glaube, dass wir davon zehren können. Genau.
Das stimmt. Ich muss das aber auch. Ich habe das tatsächlich gerade nicht ganz so wie viele Jahre davor. Da habe ich immer eigentlich halb scherzhaft nur gesagt, der November ist mein Endgegner.
Oh,
weil im Oktober das Wetter so eingebrochen ist. Immer wenn ich am Anfang Oktober Geburtstag habe, merke ich das, weil wirklich so ein Wetterumschwung ist. Also zumindest bilde ich mir ein, dass das jedes Mal so um den 3. Oktober ist. Und der November ist dann oftmals, wie gesagt, diesmal geht es, aber oftmals so, dass er keine Fragen mehr offen lässt, dass es jetzt Richtung Winter geht. Und dann habe ich manchmal tendiere ich in zwei verschiedene Richtungen. Die eine Tendenz ist eben in so eine gewisse, nicht krankhafte, aber doch Schwermut. Und die andere, und das ist dann immer total schade und da muss ich aktiv gegen kämpfen, so eine Form von Dünnhäutigkeit. Also das heißt, dass ich die Schwermut wie, um sie aus mir rauszubekommen, in so eine Art Wut wäre jetzt ein bisschen viel, aber doch, sagen wir mal, Gereiztheit übertrage. Und das ist natürlich gerade, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, eigentlich sehr schlecht. Ne? Und da muss ich dann sehr gegen ankämpfen. Bisher geht's noch, aber da ich weiß, dass das so ist, kann ich meine Haltung entsprechend auch versuchen zu adaptieren, um nicht in, ja, um die Kontrolle auch weiterhin, das hört sich so an, als wäre ich so, also ne, ich laufe nicht rum und schreie. Aber es ist schon so, dass es eine aktive Form der Gegenbewegung dann für mich ist. Ne?
Mm-hmm. Ja, bei mir war es in den letzten Jahren irgendwie anders, weil ich auch immer noch mal Sonne getankt habe sozusagen und dann immer auch so ein bisschen sowas wie eine Insel hatte und dachte so, ja, da kann ich noch mal auftanken. Jetzt ist das dieses Jahr auch anders. Aber weißt du, mir kommt gerade noch mal so ein symbolisches Bild auch zu unserem Podcast, weil ich krieg so viele wirklich tolle, wertschätzende, inhaltliche Rückmeldungen und Fragen auch immer wieder. Und das ist so schön mitzubekommen, dass eben das, was wir hier besprechen und die Botschaften, die wir gemeinsam bewegen und raussenden, dass die eben auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie ankommen, bei dem einen so, bei dem anderen so. Aber so, als wir jetzt gerade so drüber gesprochen haben, wie ist das mit Licht im Dunkeln und irgendwie Farben in sich zu tragen und an die erinnert zu werden oder teilhaben zu können. Und irgendwie dachte ich so, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen was wie unsere Aufgabe, irgendwie so im Dickicht der Beziehungen in den Familien irgendwie sowas wie einen kleinen Leuchtstreifen in die Dunkelheit reinzugeben oder so Farben reinzugeben und immer wieder daran zu erinnern, wo das Herz ist und wie man reinfühlen kann. Und wenn es das ist, dann finde ich, ist es gerade irgendwie ein schönes Gefühl, dass wir so im Winter der Familienbeziehungen ein bisschen Farben des Sommers und der Leichtigkeit reinbringen und der Orientierung. So fiel mir irgendwie gerade an, ja.
Ich würde auch hoffen, dass das so ist. Und es ist ja in der Tat so, dass auch manchmal, bei mir sind es tatsächlich oftmals auch Gedichte, auf die ich dann wieder zurückkomme, aber eben natürlich auch Musik. Und manchmal ist es vielleicht auch, ja, eben eine andere Form von Lichtstrahl, wie du gesagt hast, im besten Fall nämlich der Lichtstrahl des Verstandenwerdens, des nicht alleine sein müssen mit dem jeweiligen Problem, was man möglicherweise hat.
Und vielleicht auch eine Erinnerung an das, was man in sich trägt. Und das ist ja der feste Glaube, den ich in und die Zuversicht, die ich habe, dass jeder, der diesen Podcast hört und der sich dafür interessiert, wie kann ich mein Kind besser verstehen, wie kann ich auf mich schauen, so dass da alles vorhanden ist. Und das ist eigentlich eigentlich immer an eine Erinnerung geht, die wir in uns tragen und die wir dann wieder mehr ins Bewusstsein bekommen. Also irgendwie, ich habe heute schon einige Beratungen gehabt, die mich sehr bewegt haben und irgendwie habe ich da mit vielen Familien zu tun gehabt, auch mit Müttern, die sehr im Schmerz waren und im Fühlen mit ihren Kindern gerade. Das habe ich heute schon auch an der Stelle immer mal wieder gesagt, dass es alles da ist und dass es eigentlich nur darum geht, es anzurühren.
Komm, lass uns mal rühren. Was wir heute anrühren, ich wollte es gerade sagen, ist etwas, das doch in eine Richtung geht, die ich gerade wie zufällig schon mal angeteasert habe, nämlich es geht um Wut. Selma schreibt, liebes Familienrat-Duo, ich schreibe euch mit großer Verzweiflung. Meine Tochter, 3,5 Jahre alt, wird von uns möglichst beziehungsorientiert begleitet. Sie ist von klein auf ein eher frustriertes, extrem lernwilliges, gefühlsstarkes Kind, konnte sehr früh sehr gut sprechen und ist inzwischen sprachlich auf dem Niveau einer Grundschülerin. Nun ist es seit langer Zeit so, dass sie mich als Mama präferiert, gleichzeitig aber mit meinem Mann eine wunderbare Zeit hat, wenn ich nicht da bin. Ich bin auch diejenige, die sie jeden Tag ins Bett bringen muss, seit sie 1,5 ist. Außer ich bin nicht da, dann klappt es hervorragend mit Papa oder auch bei Oma. Sie verbringt ziemlich ausgeglichen Zeit mit uns, da wir beide Vollzeit arbeiten und normalerweise einer morgens für sie da ist und der andere nachmittags, bis eben Feierabend ist. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich sie jeden Tag ins Bett bringen muss. Das ist inzwischen in Ordnung. Mein Problem ist ihre extreme Gefühlsstärke. Sie kann unendlich viel und laut schreien, in Wutanfällen und sich richtig darin vergessen. Und diese Wutanfälle sind überwiegend bei mir. Wenn mein Mann morgens mit ihr in den Tag startet, ist alles friedlich, viel Kooperation. Sie erzählt, was sie geträumt hat und so weiter und so fort. Wenn ich mit ihr in den Tag starte, Geschrei, Gebrüll, Wutanfälle, teilweise weint sie den ganzen Weg bis zur Kita. Oft befürchte ich schon, dass die Nachbarn Kindesmisshandlung vermuten, weil sie schon so früh so sehr wütet und schreit. Ich versuche, mich selbst zu regulieren, damit gut umzugehen, ihre Bedürfnisse zu sehen. Aber ich bin auch nur ein Mensch und es widerspricht meinem Naturell, dermaßen unentspannt in den Tag zu starten und morgens so unter Stress zu stehen. Deshalb kann ich auch nicht immer besonnen und ruhig bleiben. Heute Morgen waren wir ausnahmsweise zu dritt. Mein Mann hat mal richtig mitbekommen, wie sie morgens drauf ist, wenn ich da bin, und hat gesagt, dass das nicht normal sein kann und ich mich hinterfragen sollte. Das tue ich gern, finde aber keine weiteren Ansatzpunkte. Vertraut sie allen anderen so wenig, dass sie nur bei mir alle Gefühle herauslassen kann? Ist sie so natürlich und sonst nur angepasst? Ich bin überfragt und überfordert und freue mich auf Impulse. Danke, liebe Grüße, Selma, die natürlich anders heißt, als wir sie jetzt hier gerade bezeichnen.
Ja, vielen Dank erstmal. Das war ja auch eine lange Mail. Ich habe jetzt noch nicht verstanden, vielleicht kannst du noch mal mich orientieren. Vielleicht habe ich es auch überhört. Mhm. Sie geht in die Kita.
Ja.
Aber hier steht, morgens ist jemand bei ihr und nachmittags ist jemand bei ihr bis zum Feierabend. Also so ganz habe ich jetzt nicht verstanden, an welcher Stelle ist denn dann die Kita? Also das wäre tatsächlich...
Naja, also so wie ich das verstanden habe, die arbeiten beide voll und ich weiß jetzt nicht, also ich kann mir nur vorstellen, warum sie es gesagt hat, aber jedenfalls hat sie gesagt, also das ist halt aufgeteilt, dass ihr Mann und sie eben bei ihr ist, aber morgens ist es ihre Aufgabe, abends bringt sie sie ins Bett und ich nehme an, nachmittags in der Zeit muss sie ja dann mit dem Papa zusammen sein, sonst wird man ja nicht sagen, es ist aufgeteilt. Und dazwischen ist halt Kita. Mhm. Ne? Mhm. Und diese Aufteilung, ich meine, da kommt man möglicherweise auch direkt in so eine, ich will es gar nicht sagen Problembeschreibung, aber jedenfalls in eine Beschreibung der Situation. Die Mama, die Selma, die sagt ja auch, sie habe sich damit abgefunden, dass sie die Tochter jedes Mal ins Bett bringt. Abfinden kann man sich ja nur mit etwas, das man eigentlich anders gerne haben würde, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann auch direkt sagen, Katja, bevor du dazu was sagst, ich hatte das, ich weiß aber nicht, wie alt meine Tochter war, das auch mal länger, dass es schwierig war, wenn ich unsere Tochter ins Bett gebracht habe und dann ist man als Mann oder als Mensch, aber ich sage jetzt mal als Mann, kommt man schnell in so eine Situation zu sagen, es geht halt nicht anders, du musst das machen. Ne? Und dann kann man währenddessen schön lesen und die Mama bringt schön das Kind ins Bett. Das haben wir, ich weiß nicht mehr, wie es lief, aber anders entschieden. Wir haben gesagt, das wird jetzt vielleicht schwierig sein, aber es ist einfach abwechselnd. Mal Mama, mal Papa. Und zwar immer abwechselnd. Ne? Und zwar machen wir das immer in so einer Drehung. Einer macht Bett fertig, der andere oder die andere bringt ins Bett. Und das war dann erst ein bisschen schwierig. Und dann irgendwann überhaupt nicht mehr. Jetzt ist das eine völlige Normalität. Warum sage ich das? Weil ich das Gefühl habe, dass unabhängig von der eigentlichen Konfliktlage, nämlich dieses nur bei mir anscheinend gibt es so ein Geschrei und Gebrüll, ja anscheinend auch diese grundsätzliche Aufteilung aus Sicht von Selma jetzt nicht grundsätzlich die perfekte ist für ein gemeinsames Familienleben.
Ich würde gerne noch mal eine Rolle rückwärts machen, weil für mich jetzt noch gar nicht so richtig eine Lösung oder eine, also das sind ja alles strukturelle Sachen, ne, die du ansprichst. Hm. Also in der Struktur, voll, wer macht jetzt was, Orga so ein bisschen, ne? Und dann die Frage, wie ist das für die Tochter? Aber das, was mir auffällt, und das ist interessant, weil ich genau heute exakt so eine Beratung hatte, zu diesem Thema, das Kind ist ein bisschen jünger und trotzdem nur bei der Mama wahnsinnige Wutanfälle. Mhm. Und das, was wir gemacht haben, und deswegen komme ich jetzt hier vielleicht drauf und war auch meine erste Frage, wie ist das mit der Kita, weil das sind extrem wichtige Sachen, die jetzt hier fehlen an Angaben. Die hatte ich auch im Aufnahmebogen nicht in der Beratung heute, aber ich konnte sie erfragen. Aber vielleicht gebe ich trotzdem das mal mit rein, weil für mich hört es sich zum einen so an, als ob es mit der Autonomiephase zusammenhängt. Also das ist das eine. Ja? In der Entwicklungsphase, in der die Tochter ist, geht es stark um Autonomie, Selbstbestimmung, Räume für Selbstwirksamkeit. Und wenn Kinder an dieser Stelle das Gefühl haben, sie werden durch den Tag, wie soll ich sagen,
gezogen
oder gedrückt, dann kann das sein, dass da sowas wie eine Überforderung entsteht, weil die Kinder ja noch nicht sagen können, Mann, ich mache das dauernd, ich stehe dann und dann auf, ich gehe dann und dann in die Kita, ich ziehe mir die Schuhe an, ich esse, ich bin so lange in der Kita, bis mich jemand von euch abholt, am Nachmittag bin ich dann auch noch da und am Abend mache ich auch das, was ich dann machen soll, nämlich schlafen und mich wieder trennen, um dann am nächsten Morgen gleich wieder aufzuwachen und wieder in eine Trennung zu gehen. Mhm. Ja, so, und das ist ein Punkt, der dazu führen könnte, ich kann das gleich noch mal ein bisschen ausführen, weil ja die Autonomiephase auch wirklich eine Phase ist, wo auch extrem viel im Innen der Kinder stattfindet, was wir auf der Erwachsenenebene, auf der Elternebene oft als persönlich wahrnehmen. Ja, also.
Verstehe. Also, da, wenn ich kurz nachfragen darf. Also, das heißt, das Kind tut etwas im Grunde genommen aus einer Eigenmotivation oder aus einer eigenen Bewegung heraus. Ja. Aber wir denken, das richtet sich gegen uns.
Ja, genau. Mhm. Und das bringt mich sozusagen zum nächsten Thema, nämlich nochmal die Grundannahme hier mit reinzubringen, dass Kinder grundsätzlich kooperieren wollen, dass sie auf die Welt kommen, um sich zu verbinden, in Bindung auch abhängig sind von uns. Also sie können nicht ohne uns. Und die erste Bindungsperson, also wir kennen die Bindungspyramide, ne, die dann später auch ein bisschen, wenn die Kinder älter werden, auch breiter wird oben. Da können dann mehrere Personen da sein. Das wird offensichtlich so hier sein, ja, weil da ja auch der Vater sehr präsent ist. Und trotzdem scheint es eine Bindungsperson zu geben, eine präferierte. Und das scheint eben Selma zu sein. Ja, und das, was wahrscheinlich bei Selma, was sie auch beschreibt, ist, dass sie erschöpft ist, dass sie das Gefühl hat, sie gibt ganz, ganz viel und es kommt nicht an und es ist zu wenig. Mhm. Und sie ist in der Frage, ich verstehe es nicht. Was hat es mit mir zu tun? Mhm. Ja. Und das, was ich gerne machen möchte mit meinen Gedanken, mit meinen Impulsen, die ich jetzt reingebe, ist ein bisschen Entlastung zu schaffen. Und Selma zu signalisieren, es gibt Bewegungen auf der Bindungsebene, es gibt Bewegungen auf der Entwicklungsskala, ja, die mit Autonomieentwicklung zu tun haben und die damit zu tun haben, dass gerade Gefühle wahnsinnig stark sind. Sie beschreibt ja auch ihre Tochter schon von Anfang an als sehr gefühlsstark. Das heißt, da kommt vielleicht dann eins zum anderen, dass jetzt in der Autonomiephase eben nicht die Gefühle wie bei anderen Kindern 150, sondern vielleicht 250 Dezibel sich anfühlen. Mhm. Ja, das hilft alles nicht, aber es hilft erstmal zur Orientierung und zu wissen, Selma, du machst nichts verkehrt, sondern dein Kind ist gerade in einer Phase, wo diese Entwicklung gerade voranschreitet und wo auch ihre Tochter noch nicht die Möglichkeit hat, selbst zu planen oder sich auch sprachlich auszudrücken. Also hier wird gesagt, dass sie sehr gut sprechen kann, dass sie auf dem Niveau eines Grundschulkindes ist. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass das vielleicht so wirkt, von den Worten her, die sie benutzt, auch von der Art und Weise, wie sie die zusammensetzt und wie sie vielleicht auch antwortet. Und trotzdem fehlt ein Stück die kognitive Vernetzung im Gehirn. Das heißt, das wirkt sehr, sehr, sehr verständig. Und auf der anderen Seite ist eben mit 3,5 ein Nervensystem und auch die Kognition noch nicht so weit entwickelt. Also man könnte jetzt Wörter zählen und man könnte vielleicht Sätze aufschreiben und sagen, das ist Grundschulniveau und gleichzeitig kann eben ihre Tochter noch nicht Auskunft geben über das, was gerade in ihr vorgeht. Da geht nämlich eine ganze Menge vor. Ja, sie kann noch nicht assoziieren. Sie hat wahnsinnig starke Gefühle, wenn Frustrationen kommen und in ihrem Leben sind viele Frustrationen, die gar nicht damit zusammenhängen, dass Selma irgendwas macht oder ihr der Vater irgendwas verkehrt macht, sondern es hat damit zu tun, dass dieses Leben von Kindern ist einfach vollgespickt mit Frustrationen. So, das ist das eine. Das andere ist, dass man ja noch mal gucken könnte, in welcher Form findet denn der Ausstieg aus der Kooperation statt? Also dieses Aufwachen morgens und direkt wütend sein, direkt frustriert sein, direkt alles nicht wollen. Was könnte da dahinter liegen? Und es könnte vielleicht eine Kränkung sein, eine dauerhafte Kränkung, dieses Gefühl eben durchgedrückt zu werden durch einen bestimmten Tagesablauf, der eben fremdbestimmt sich anfühlt. Ja, das können wir nicht ändern, aber wir können das wahrnehmen und können nochmal gucken, wie begleiten wir das. Und das Zweite ist, und das finde ich viel wichtiger, ist die Frage, gibt es Überforderungen? Also weil nämlich Selma hier so schön gesagt hat, ist sie so natürlich oder und sonst nur angepasst? Und ich glaube weder das eine noch das andere, sondern die Frage ist, gibt es eine Zeit in der Kita zum Beispiel und wie lange ist die, wo sie überkooperieren muss, wo sie in die Überkooperation kommt und wo im Tag sind zwischen Selma und ihrer Tochter Zeiten, wo die Tochter nur tanken darf? Also wo es keine Pflicht gibt, wo es nicht ist, Schuhe anziehen, Frühstück aus dem Haus oder auch, ich weiß nicht, was nachmittags stattfindet oder eben abends dann ins Bett bringen, aufräumen, Schuhe aus, Kleidung wechseln, Abendbrot und jetzt Verabschiedung. Also wo finden entspannte Zeiten statt? Und dieses Gleichgewicht scheint, ich kann das nur vorsichtig sagen, weil ich zu wenig weiß, aber scheint irgendwie nicht mehr oder scheint irgendwie durcheinander geraten zu sein.
Ich hatte gerade noch voll die krasse Erkenntnis, als du das gesagt hast. Gott sei Dank hast du den zweiten Punkt dann noch gesagt, weil der erste Punkt war, und ich hoffe, dass es Selma auch so geht, ich war geradezu, ne, wenn ich sowas vorlese oder wenn wir über sowas sprechen, bin ich manchmal, habe ich das Gefühl, auch in so einer inneren Anspannung, ja. Als wenn ich das sozusagen.
Das überträgt sich sofort,
ja, ja. Genau. Mhm. Und da fand ich diesen Punkt so schön, dass du, also erstmal, dass du diese Natürlichkeit gesagt hast, die hast du ja auch selber gesagt, gar nicht zwangsläufig schon alles ändert, so nach dem Motto, ich weiß, es ist nicht meine Schuld, sondern es ist gerade auch, hat gerade auch mit einer Phase zu tun. Aber da bin ich nochmal auf diesen Punkt gekommen, dass Selma sagt, deshalb kann ich auch nicht immer besonnen und ruhig bleiben, weil ich mir vorstellen kann, dass eine zumindest stärkere Entspannung aufgrund der Erkenntnis, es bin nicht nur ich. Ich bin nicht schuld, sondern die zum Beispiel dieser strukturelle Druck hat auch damit zu tun, eben dazu führen kann, dass man vielleicht nicht in diesen Teufelskreis kommt. Der Teufelskreis von, du musst jetzt in die Kita, okay, du kriegst einen Wutanfall und weil du einen Wutanfall kriegst, kann ich nicht besonnen reagieren. Was heißt nicht besonnen? Das heißt, ich werde auch wütend. Und weil ich auch wütend werde, steigert sich das dann auch. Das ist so der eine Punkt, den ich sehr spannend fand. Den anderen Punkt, den ich spannend fand, war, dass du gerade was gesagt hast, was sich total anfügt. Und das ist jetzt auch ein bisschen in dem Graubereich, der hier nicht steht. Ich hatte ja über diesen Ablauf gesprochen, naja, sie morgens, sie bringt ins Bett, nachmittags anscheinend Papa. Und dann hast du gesagt, naja, das geht jetzt sehr viel um Struktur. Und jetzt, wo du das formuliert hast, habe ich gedacht, ja Mensch, das ist ja interessant, das wissen wir nicht, aber wo ist eigentlich der Autonomieraum für die Autonomiephase? Und wenn das wirklich so genau, und das wissen wir nicht, wenn das aber wirklich so genau festgelegt ist, ich mache das morgens, ich bringe sie ins Bett, also ich tue jetzt mal so, als wäre es, bin ich als Mama diejenige, die nur die Dinge macht, die potenziell mit Zwang zu tun haben. Mit einem Zwang.
Also du meinst diese nicht leistungsfreie Zeit.
Genau, die nicht leistungsfreie Zeit. So, und dann wiederum, wenn diese Autonomieausübung, sage ich mal, ne, also die entspannte Tätigkeit, das freie Spiel und so weiter von Papa gemacht wird, dann ergibt sich daraus. Bremst mich ein. Das ist ja jetzt, ich bin weder Psychologe noch eben Familienbegleiter. Aber dann ergibt sich für mich eine Antwort auch auf die Frage, warum das möglicherweise so oft nur bei Mama ist. Weil wenn ich in meiner Autonomie immer genau dann beschränkt bin, wenn ich was Strukturiertes machen muss und es gibt einen Hauptverantwortlichen, der mich da reindrängt, in Anführungsstrichen, dann rebelliere ich halt gegen die Person, die das gerade macht. Und das ist in dem Fall halt die Mama.
Genau, ich will den Gedanken eigentlich gar nicht kommentieren, weil das ist vielleicht einer, der einfach eigenständig erstmal dastehen darf und vielleicht für Selma auch ein interessanter Impuls sein kann. Ich habe jetzt Selma vor allen Dingen so verstanden, dass ja ihr Mann die gleichen Dinge tut, die sie auch tut und dass es da aber anders läuft.
Ja, aber Bett bringen also wir nicht, ne?
Nee, aber wenn sie nicht da ist, dann ja schon.
Ach stimmt, ja, also, das, ne? Mit dem morgens schon,
also das,
ja.
Genau, also morgens ist es eine, also wir sind uns einig, wenn wir über leistungsfreie Zeit sprechen, dass wir nicht von morgens und von abends reden. Also leistungsfrei meint für mich eher am Nachmittag, wir haben nichts vor und wir backen Kuchen oder wir schälen Kartoffeln oder schnippeln Salat oder wir malen was oder wir bauen. Ja, oder wir sind auf dem Spielplatz, wie auch immer. Spielplatz ist nochmal ein bisschen anders. Aber diese Pflichtzeiten, also Pflicht und Kür, ja, Pflicht ist ja morgens irgendwie aufstehen und die Energie geht in die Kita zum Abschied hin. Zum Abschied hin in die Kita. Und abends ist sozusagen die Pflicht aus der Kleidung, aus dem Tag, in den Schlaf, über den Abschied, Trennung. Ja. Und das sind eben so Nadelöhrsituationen, die eben dann ja oft als Pflicht wahrgenommen werden. Und das, was Selma ja so frustriert, ist ja, dass sozusagen, wenn sie das macht, also wenn sie zu zweit sind, ist sie die Einzige, die es machen kann, weil ansonsten die Tochter sich nicht ins Bett bringen lässt. Aber wenn sie nicht da ist, hat ja ihr Mann eine wunderbare Zeit mit der Tochter. Und das ist das Frustrierende. Und das zu verstehen, also ich glaube, das ist gekoppelt tatsächlich, so komisch das klingt, aber vielleicht kann Selma das hören, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen unglaubwürdig anhört oder so um die Ecke anhört, aber es ist eine kleine Liebeserklärung ihrer Tochter. Ja, so dieses, und es ist ein Signal von, du fehlst mir. Vielleicht, ich weiß nicht wo im Tag, ja, aber dieses, ich habe überkooperiert und der Vater ist die zweite Bindungsperson. Da, das war so interessant heute in dem Gespräch, auch mit dem Vater, der hat das Gleiche gesagt und hat gesagt, ja, er hat das Gefühl, dass es was mit der Nähe zu tun hat, die eben seine Frau mit der Tochter eben hat. Und das könnte ja hier ähnlich sein, ne? Dass da einfach über diese Bindungspyramide und über diese erste Bindungsperson da so eine wahnsinnige Nähe ist und ein Vertrauen ist, dass all das, was am Tag dann aufgestaut wird, eben dort platziert wird. Und das fühlt sich natürlich schrecklich an, weil Selma die ganze Zeit das Gefühl hat, sie müsste irgendwas tun. Ja, und sie müsste was anders machen und sie macht etwas nicht richtig, in Anführungsstrichen, weil ja in der Welt aller anderen ja alles andere super funktioniert. Nur wenn sie mit ihr zusammen ist, funktioniert es nicht. Ja, und das gibt mir den Hinweis nochmal darauf, wirklich Selma zu schauen, wo im Tag, wenn ihr in den Perspektivwechsel eurer Tochter 3,5 reingeht und vielleicht mal so rausnehmt, dieses, sie ist sprachlich schon so weit entwickelt und so, sondern wirklich nochmal euch vorstellt, sie ist ein kleines Kind, sie ist abhängig davon, wie ihr den Tag gestaltet, was ihr entscheidet, wer an welcher Stelle da ist, bis auf abends. Das hat sie sich vorbehalten, dass sie da sagt, das will ich mit Mama machen. Wo könnte Überforderung sein? Wo könnte sie in die Überkooperation gehen? Und wo könnten da unzufrieden oder wo könnte sie da leer laufen, sodass sie dann eben schon am Morgen irgendwie so sehr in die Unregulation oder in was Unreguliertes fällt, dass sie dann so übermannt ist von dem Gefühl, oh nein, jetzt kommt gleich die Kita und jetzt ist gleich die Trennung und jetzt ist der Abschied und ich sehe die Mama also sozusagen vor Schmerz schreien. Ja, dass ich da jetzt nur diese Zeit habe. Und wir könnten uns jetzt als Erwachsene sagen, Mensch, wir sehen uns den ganzen Tag nicht, lass uns doch ein schönes Frühstück machen und es genießen. Weil wir haben Kognition, wir haben Assoziation.
Ich wollte gerade sagen, das ist vor allen Dingen Antizipation auch, ne? Weil dass
und
wir sagen, jetzt gehen wir halt früher ins Bett, aber wir wissen, in 8 Stunden ne, haben
sehen
wir
uns
ein wunderbares
wieder.
Frühstück. Genau.
Genau. Und wenn wir uns dann gleich wieder trennen müssen, weil wir zur Arbeit gehen müssen, dann machen wir es uns schön von Aufstehen bis dahin. Und das ist so, funktionieren Kinder eben nicht. Sondern Kinder wachen auf und sofort haben sie das Gefühl, ich wache auf, um mich wieder zu trennen. Aber eigentlich wachen sie auf, um sich zu verbinden. Ja, und das könnte einfach ein Hinweis sein, dass da eine Sehnsucht ausgedrückt wird und eine Unzufriedenheit. Und das kann sie nicht sagen. Sie kann nicht sagen, Mama, ich vermisse dich. Nochmal, ich kann das nur aus der Entfernung sagen, weil hier jetzt von der, also es geht aus der Mail jetzt nicht hervor, wie viel Kooperation in der Kita, also in welcher Zeit sie in der Kita ist. Aber für so ein 3,5-jähriges Kind ist ja auch schon von morgens um 8:30 bis nachmittags um, weiß ich nicht, 14, 15, 16 Uhr. Das ist ja schon wahnsinnig lange Zeit. Ne? Also wenn ihr das nochmal überprüft, Selma, überprüft im Sinne von schreibt euch das mal auf und guckt mal, wie fühlt sich's an im Perspektivwechsel, dann kann das nochmal mit ein Schräubchen sein, an dem ihr drehen könnt und dazu, das muss man ja auch noch sagen, arbeitet ihr beide Vollzeit. Also dieses Vollzeitarbeiten und gleichzeitig dann trotzdem die Kinder oder das Kind jetzt hier auch immer wieder neben der Kita noch selbst, ne, morgens ist der eine da, nachmittags der andere, auch da, Also einmal Chapeau, weil ich weiß, machen sehr viele und kenne ich auch. Und trotzdem ist es wahnsinnig. Man zerreißt sich, man hat selbst wenig Kraft, man ist dünnhäutig, ne? Hatten wir heute schon mal gesagt, ja. Also das ist viel. Und gleichzeitig habe ich nochmal so überlegt, was würde denn dagegen sprechen, dass Papa und Mama die Kleine ins Bett bringen? Also ich höre das so oft, ja, und das ist auch oft eine Organisationsfrage, also eine Entlastungsfrage irgendwie, ne? Dass der eine sagt, heute bist du dran, dann bist der andere dran und man kann sich schon hinsetzen, Buch lesen oder in den, das ist ja auch eine romantische Vorstellung, weil in der Regel räumt ja der andere dann auf und so. Aber ich will nochmal so plädieren für das Miteinander und für das Gemeinsame. Also, weil nur weil sie Mama bevorzugt, heißt es nicht, dass es nicht schön ist, wenn Papa beim Vorlesen mit dabei ist. Oder wenn es sozusagen im Ritual auch etwas Gemeinsames gibt. Es spricht nichts dagegen. Warum sollte es ein Entweder-Oder geben? Das Einzige, was vielleicht dafür spricht, ist, dass der eine oder andere sagt, ich hätte gerne eine Entlastung am Abend und will die Abendrunde nicht so mitmachen. Ja. Aber auch das könnte sowas wie eine Entlastung schaffen. Und das ist vielleicht dann nicht so einfach für den Papa mit dabei zu sein, weil er vielleicht sich anhören muss, ich will aber das Mama. Und dann eben zu sagen, ja, du bist mir auch wichtig, wollte dir nur gute Nacht sagen. Ich will euch gar nicht stören und trotzdem bist du mir wichtig, du bist mir wertvoll und ich freue mich, dass du deine Mama hast jetzt. Die hast du ganz doll vermisst heute. Ne? Und weißt du was, mir geht's nämlich auch so. Ich habe Mama auch lange nicht gesehen. Deswegen kann ich das gut verstehen. Gute Nacht.
Das finde ich wunderbar. Ich finde, diese Folge hatte jetzt sehr, sehr viele Dimensionen. Wir sind ja wirklich groß gestartet, ne? Über diese Autonomiephase. Gleichzeitig auch ganz schön in der Abgrenzung zu dieser Form der schon sehr komplexen Verbalisierungen, ne, wo man sagt, oh Mensch, das hat ja schon Grundschulniveau und in der Abgrenzung dazu zu sagen, ja, aber es ist trotzdem noch ein kleines Kind und insofern, wie wir es gesagt haben, die Autonomiephase eben als kindliche Phase, die sondern die keine Schuldzuweisung gegenüber einer Person ist, sondern eben auch mit der Rollenverteilung und der Struktur zu tun hat und dann bis hinein in, das passiert ja hier gar nicht so häufig, auch Empfehlungen, was man vielleicht ausprobieren kann auf der einen Seite, aber auch welche Haltung möglicherweise gesund dafür ist, dass man nicht verzweifelt, denn sie sprach ja am Anfang von tiefer Verzweiflung, sondern auch in eine, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber gelassenere Haltung gehen kann, die es dem Kind dann auch viel eher ermöglicht, vielleicht in Anführungsstrichen wieder zu sich zu kommen, als eben das Gegenteil davon, nämlich ja, dieses nicht besonnen reagieren können, weil man aus der Verzweiflung heraus so eine Gegenbewegung dann durchführt.
Ja. Und weil es natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist, ne? Also es ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen, ich kann das total auch lesen und das überträgt sich auch auf mich, wenn ich das höre, mal unabhängig davon, dass ich es als Mutter auch kenne, diese Situation. Oder mich erinnere daran, ja, und es fühlt sich tatsächlich so an, als ob man eigentlich die ganze Zeit, komm her, geh weg. Also kommt man, geht man hin, wird man angeschrien und bricht das Kind innerlich zusammen und geht man weg eben auch. Also man hat so das Gefühl, man kann eigentlich gar nichts bewirken, ja, und am Schluss guckt man auf sich und denkt, vielleicht bin ich verkehrt. Und das ist eben ein Missverständnis. Und das, was mir jetzt nochmal wichtig ist, bevor wir vielleicht die Folge dann nochmal schließen, du hattest ja jetzt schon mal so unseren Weg gekennzeichnet, ist mir nochmal wichtig zu sagen, erstens, Selma, du machst nichts verkehrt, sondern vielleicht nochmal diese andere Perspektive, dir klarzumachen, dass es ein kleines Kind ist, was auch ein Stück euer Erwachsenenleben mitlebt und was vielleicht auch sagt, stopp, du fehlst mir oder für mich ist es gerade zu viel an einigen Stellen. Vielleicht könnt ihr euch hinsetzen, den Tagesablauf nochmal aufschreiben und nochmal genau gucken, wie fühlt sich das an, wie eng ist das und was tut ihr dann auch morgens? Also wie entspannt seid ihr? Was findet da statt? Ist es zu viel Zeit? Ist es zu wenig Zeit? Welche Botschaften kommen an dein Kind? Ja. Und mal unabhängig davon, dass sie ja auch sehr gefühlsstark zu sein scheint und dass es sowieso schon eine Herausforderung ist in der Situation, ja. Aber was da helfen kann, ist tatsächlich einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach klingt so ein bisschen überheblich, die Möglichkeit zu nutzen, das, was spürbar ist, in Worte zu fassen, weil das die Tochter noch nicht kann. Also zu sagen, eigentlich wolltest du weiterschlafen. Oder, oh nein, es ist so schwer jetzt aufzustehen und es ist so dunkel. Oder auch zu sagen, schade, dass wir uns gleich trennen müssen. Mhm. Ja, ich finde es auch schade. Ja, und wir sehen uns heute Nachmittag wieder. Also so ein bisschen ins Gefühl zu gehen, da fische ich jetzt ein bisschen im Trüben, weil ich nicht genau weiß, was da morgens stattfindet, ne, und wo das Gebrülle sozusagen losgeht, wo der Wutanfall losgeht. Das wäre nochmal eine Möglichkeit, um eben mit diesen Gefühlen, die ganz stark im Raum sind und die ja auch einen Anlass haben, nochmal umzugehen. Also nicht sie wegmachen zu wollen, sondern ihnen einen Platz zu geben und sie zu beziehen auf das, was gerade stattfindet und sie sozusagen so ein Stück zu spiegeln. Und ich sage das jetzt nochmal sehr bewusst, wenn ihr Lust habt, da weiter hinzugucken oder wenn ihr an Grenzen kommt jetzt für euch, dann sucht euch nochmal eine Eltern- und Familienberatung, vielleicht eine bindungs- und beziehungsorientierte, muss nicht ich sein. Es gibt ganz viele andere Berater auch auf KBV, also kinderbesserverstehen.net, gibt es eine ganze Reihe Ausgebildeter, auch online. Also mir geht es nur darum, dass ihr mit den Themen, die ihr jetzt hier reingebracht habt, nicht alleine bleibt und dass es sich manchmal auch lohnt, nochmal gemeinsam drüber zu fliegen, wenn man selbst nicht weiterkommt. Weil das Schlechteste ist ja dann, Selma, wenn du denkst, du bist schuld und eigentlich hast du keinen Ansatzpunkt, wo du gerade was anders machen kannst. Ja? Weil dann geht es unter Umständen so weiter oder es wird irgendwie übersehen und es verändert sich vielleicht nichts. Mhm. Ja.
Liebe Katja, vielen
Dank.
Das
war viel.
Das war viel, aber sehr erkenntnisreich wieder, finde ich. Und ich hoffe, Selma auch. Vielen Dank für die Mail, liebe Selma. Und wie immer, schreibt uns gerne oder schreib du uns auch gerne, inwiefern das vielleicht das ein oder andere in dir zumindest ausgelöst
bewegt hat.
Würde uns freuen,
genau. Genau. Ja, danke schön. Dann wünsche ich ein Licht in der Dunkelheit, morgens und abends.
Genau.
Und sende liebe Grüße nach draußen und zu dir, Bob. Wir sehen uns nächste Woche
wieder. Bis dann.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Ja.